Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Bei uns im Podcast geht es um die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau, die Möglichkeiten, das Potenzial, die Aufgaben auch von den Unternehmen damit stehen und die nötigen Veränderungen an Organisation und Geschäftsmodell. Ich bin Alexander Niemann. Meine Perspektive auf diese Frage kommt stark durch die Softwareentwicklungsbrille, weil ich mit meinem Unternehmen eben Softwarelösungen biete für den Maschinenbau. Und darum lade ich in diesem Podcast regelmäßig Gäste ein, die diese Perspektive ergänzen und erweitern können. Heute kommt diese Ergänzung mal aus einer ganz neuen Richtung, die wir so noch nicht hatten, nämlich aus der Landmaschinenherstellung. Ich sitze hier im pittoresken Hasewinkel in der Unternehmenszentrale von Klaas und freue mich, Jan Godeser am Mikrofon zu haben, den Vice President in Digitalization and Processes Manufacturing bei Klaas. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, hallo Alexander.
Jan, ich glaube, so ganz viel vorstellen müssen wir Klaas jetzt nicht. Landmaschinenhersteller, Vulgo, Mähdrescher, Traktoren, was habe ich noch gelernt? Feldhäcksler, Pressen, dergleichen mehr. 13.000 genau. Mitarbeiter weltweit, natürlich im Einsatz die Produkte, 9 Produktionsstandorte, 12.000 Mitarbeiter, also großer Mittelstand. Oder wie seht ihr euch selber?
Ja, doch, so sortieren wir uns auch immer ein, ja.
Tja, Kerngeschäft, Herstellung von Landmaschinen, das ist dann, glaube ich, auch, ne? Ihr seid so beim Thema geblieben. Es gibt keine Nebenkriegsschauplätze.
Nein, wir sind im Agrarumfeld tätig, sind Maschinenhersteller, sind keine Softwarebude. Wir müssen uns natürlich mit Digitalisierung und Software immer mehr auch auf unseren Produkten beschäftigen. Das wird für die Kunden in ihren Einsatzfeldern immer wichtiger. Und die Kunden erwarten neben der funktionierenden Physik, angereichert mit Digitalisierung, auch immer mehr smarte digitale Lösungen für die Hosentasche oder für den Computer am Schreibtisch dann für die Vorbereitung und Nachbereitung ihrer Einsätze mit unseren Maschinen. Aber da sind wir auch ganz gut aufgestellt.
Ja, Landmaschinenhersteller ist jetzt nicht so die Kernzielgruppe dieses Podcasts. Mhm. Wir haben eigentlich eher immer so an den Maschinenbauer gedacht, der so seine Sondermaschinen oder auch Serienmaschinen natürlich eher so für die Produktionslinien herstellt. Aber trotzdem gibt es viele Parallelen so in dem Produkt, in der Produktkomplexität, sage ich jetzt mal, und auch in diesen Umständen, die du gerade beschrieben hast, dass sie smarter werden müssen, mehr vernetzt werden müssen, die Ansprüche sich auch einfach ändern. Und ja, wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, KI im Mittelstand war es, glaube ich mal, und da hat es irgendwie sofort gefunkt bei mir. Ich habe so die Parallelen gesehen und dachte mir, das wäre klasse, wenn wir das mal hinkriegen, dann Blick hier auch mal für die Maschinenbauer abzuzapfen. Und was mich auch ein bisschen gereizt hat dabei war, man sieht da oft so die Leute in solchen Netzwerkveranstaltungen, die kommen aus der IT, aber das bist du gar nicht, ne? Du bist, hast eher so einen Controller-Hintergrund, habe ich mir notiert. So. Also eigentlich der natürliche Feind des ITlers.
Naja, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also zumindest versuchen wir das bei Klaas nicht so zu leben, würde ich mal behaupten. Nein, genau, ich bin 2008 bei Klaas gestartet und habe ein Wirtschaftsingenieurstudium gemacht hier dual bei Klaas und habe dann tatsächlich 10 Jahre meines Berufslebens hier bei Klaas im Controlling-Umfeld verbracht, habe 6 Jahre Produktionscontrolling gemacht, was mir heute beim Thema Digitalisierung in der Produktion doch noch sehr, sehr stark hilft. War dann 4 Jahre in Dissen in unserer Elektronikentwicklungsgesellschaft, wo ich mich auch schon das erste Mal intensiver mit Maschinendaten beschäftigt habe, also den Daten, die aus unseren Maschinen quasi vom Feld zurückkommen. Habe da auch einen Touchpoint Richtung Visual Detection innerhalb unserer Maschinen bekommen, also ja, unsere Grain Quality Kamera, unsere Autofill Kamera, die wir an unseren Maschinen haben, die bei uns in Dänemark entwickelt werden. Für die war ich damals zuständig. Ich habe da also auch schon die ersten Berührungspunkte mit Machine Learning. Damals noch nicht als großes, breites KI-Feld, sage ich mal, breit bekannt, aber eben auch schon die ersten Touchpoints dazu gehabt. Genau, und habe dann den Turn gekriegt, 2021 Richtung Digitalisierung an 6 Standorten bei uns bei Klaas, verantwortlich für die lokalen IT-Abteilungen seinerzeit und mittlerweile eben nach einer Umstrukturierung bei Klaas global verantwortlich für Digitalisierung in der Produktion. Und wir leben das immer so, dass wir unsere Digitalisierungsportfolien einerseits mit einem Verantwortlichen aus dem Business besetzen und verantworten lassen und einem Verantwortlichen aus dem IT-Bereich. Und das mache ich eben für den Bereich Manufacturing, habe da eben einen Counterpart in unserem IT-Bereich und das deklinieren wir quasi auch so runter in alle unsere Produkte, in alle unsere Prozessbereiche, für die wir zuständig sind. Lass es Produktionsplanung sein, lass es Qualität sein, lass es Workforce Management, Execution, Logistikprozesse sein. Wir haben da immer Tandems gebildet mit einer Verantwortlichkeit eben aus Business und IT, die zusammen für die Realisierung unserer Ideen und Use Cases zuständig sind.
Da werde ich gleich noch mal ein bisschen reinfragen, weil ich glaube, bei diesen Modellen kann man sich ein bisschen was abschneiden, auch als etwas kleineres Unternehmen. Aber vielleicht einmal noch vorher kurz zur Motivation von, ja, ich sag mal, so einem alten Unternehmen wie Klaas. Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, ne? Die Welt ändert sich und die Ansprüche kommen da auch. Aber ihr habt es ja nicht erst gestern angefangen, euch mit diesen Digitalisierungsthemen zu beschäftigen, sondern da scheint es ja einen ernsthaften Antrieb zu sein. Was sind da so die Hauptmotive? Was sind so die Megatrends, die aus deiner Sicht dazu führen, dass man sich auch mit so einem ganz physischen Produkt, was auf irgendeinem Acker rumfährt dann hinterher, trotzdem mit dieser Digitalisierung beschäftigt?
Also man muss schon sagen, dass meine Kunden im Digitalisierungsumfeld eher interne Kunden sind oder eigentlich überwiegend interne Kunden sind. Also ich habe persönlich nicht in meinem Umfeld den Endkunden unserer Maschinen im Fokus, sondern eher die internen Kunden. Und bei den internen Kunden muss man einfach sagen, dass ich immer wieder davon beeindruckt bin, wie unsere Werker es schaffen, die riesengroße Komplexität innerhalb unserer Maschinen jeden Tag aufs Neue korrekt zu montieren. Und dabei brauchen sie Unterstützung. Und das ist im Endeffekt der Auftrag, den wir mit Digitalisierung haben. Also das Arbeitsumfeld unserer Werkerinnen und Werker so effizient und digital unterstützt zu gestalten, dass es ihnen wirklich einen Mehrwert bringt. Wir wollen sie mit Digitalisierung und irgendwelchen Rückmeldungen und Reports nicht nerven, sondern wir müssen es schaffen, an den richtigen Sweet Spot, an den richtigen Stellen eben eine Unterstützung zu bieten und einen Mehrwert an unsere Kunden ranzubringen. Und das ist so der Leitsatz, den wir uns gegeben haben, dass wir unsere Kunden im Business zu den Besten in ihrem Bereich machen wollen. Und das ist eben das Zielbild, was wir haben.
Okay, also ne, das ist das Manufacturing in deiner Stellenbeschreibung.
Genau.
Eben nicht das, was auf dem Auto läuft, wo man vielleicht so spontan auch dran denkt. Also, weiß ich nicht, die Routenplanung, das automatische Ausbringen von Düngern und was man da schon alles gehört hat, auch relativ früh mal, ne, so von Keynotes auch, die von deinen Kollegen teilweise draußen gehalten worden sind, sondern schon so dieser interne Blick, der aus meiner Sicht eben auch ganz gut übertragbar ist auf viele andere Unternehmen, auch vor allen Dingen so die Motivation, die euch da trägt, was du gerade beschrieben hast.
Ja, das wird sicherlich alle Maschinenbauer irgendwo betreffen, sei es Sondermaschinen oder Sonderanlagenbau oder eben auch Serienproduktion. Wir sind alle angehalten, in der heutigen Zeit möglichst effizient unsere Produkte zu fertigen und mit einer hohen Qualität an den Markt zu bringen. Und da gibt es sicherlich vielleicht Unterschiede zwischen einem Automobilhersteller, der dann doch mit etwas anderen Stückzahlen unterwegs ist als wir, ja, oder auch mit anderen Stückzahlen unterwegs ist als im Sondermaschinenbau. Aber die Effizienz in den Prozessen und die Qualitätsabsicherung ist sicherlich in allen Industrien ein wichtiges Thema.
Ja, und auch die Grundherausforderung, ne, die Leute nicht mit unnötigen Dingen zu belasten irgendwo, sondern ihnen halt Hilfe an die Hand zu geben, die sie auch annehmen können, was nicht über ihre Köpfe hinweg geht. Und ich glaube, da kommen wir dann gerade wieder zurück zu dem Thema, was du eben schon kurz angerissen hast, diese Fachbereichsstrategie, also bei euch in der Vorgehensweise, dieses Pairing zu machen zwischen IT und Fachbereich und gemeinsam arbeiten zu lassen. Wie ist das organisiert? Sind das dann immer genau zwei Menschen, die man zusammensetzt? Oder gibt es da größere Gremien, die irgendwie zusammentreten?
Also es ist dann, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Produktionsplanung. Ja, also ein Prozess, den wir an allen unseren Produktionsstandorten natürlich betreiben und ja zur Verfügung haben müssen. Da gibt es einen Product Owner auf Business-Seite und immer einen Solution Owner auf IT-Seite. Der Solution Owner mehr mit der Verantwortung, die IT-Netzwerke zu bespielen, also die richtigen Leute für die Problemstellung oder für die Neuentwicklungen an den Start zu kriegen. Brauche ich jetzt jemanden aus einer Webentwicklungstruppe, brauche ich jemanden aus einer Mobile Applications Truppe, brauche ich jemanden aus der Infrastruktur, jemanden, der sich mit dem IDM, also unserem Identifikationsmanagement beschäftigt, oder brauche ich jemanden aus der SAP-Basis oder aus der Applikationsentwicklung. Das ist so eher die Aufgabe der Solution Owner, dieses Netzwerk zu bespielen und für die Demands und Anforderungen, die wir aus dem Business haben, das Wie zu beantworten. Also wie löse ich denn eigentlich den Wunsch, den das Business hat? Jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir auf Business-Seite, wir sind dafür zuständig, den Demand zu beschreiben. Also wir müssen sagen, was wollen wir eigentlich haben? Was ist unser Problem? Was ist unsere Idee? Wo wollen wir besser werden? Ja, um das sauber zu beschreiben, sodass wir das zusammen gut entwickeln können. Wir auf Business-Seite haben natürlich die Herausforderung, die Komplexität über alle unsere Standorte irgendwo zu managen und im Idealfall Synergien zu heben. Das heißt, nicht für jeden Standort die eine Individuallösung zu bauen, sondern schon es zu schaffen, möglichst, ich nenne es jetzt mach's mal ein Beispiel einer Transaktion, für 9 Standorte nur 2 verschiedene Transaktionen zu bauen und nicht eben 9 verschiedene Transaktionen zu bauen für den gleichen Use Case.
Ja. Die Ideengenerierung für die Use Cases, die man da implementiert dann am Ende, gibt's da eine klare Verantwortlichkeit oder Erwartungshaltung? Also erwarte ich da, dass von der Fachabteilung immer irgendwie schon vorbereitete Anforderungen an den Solution Owner herangetragen werden, damit er Lösung findet? Oder arbeiten die das auch zusammen, dann so ein bisschen im Wechselspiel, stelle ich mir das vor?
Also es gibt natürlich technische Schulden, Probleme mit unseren Applikationen, die kommen dann eher aus IT-Perspektive, dass wir sagen, da hatten wir ein Ticket von einem Standort, da hatten wir ein Problem. Das kennen die Product Owner und Solution Owner natürlich. Und dann müssen wir uns mit diesem Problem beschäftigen. Das sind dann eher so Betriebs- oder Maintenance-Aufgaben.
Okay, aber setzt man sich dann so zusammen dran.
Häufig sind das natürlich Probleme, die irgendwo in der IT-Architektur existieren oder im System existieren, ja, Performance-Probleme oder was auch immer. Das heißt, da können dann schon eher die IT-Kollegen die Lösung herbeiführen, ja. Wenn es jetzt aber um gute Ideen, zum Beispiel aus den Standorten hochgespült werden, in die globale Organisation geht, dann ist es eher die Aufgabe der Business-Bereiche, diese zu konsolidieren, eine User-Story anständig rauszuschreiben, was machen wir da, was ist der Mehrwert für den Kunden, also unseren Anwender nachher hinter der Geschichte. Das ist dann also eher so dieser Bottom-up-Gedanke für neue Ideen, die hochkommen. Ja. Ich habe aber auch gelernt in den letzten 2 Jahren, die ich das jetzt machen darf, dass es auch immer so einen gewissen Technology-Push einfach braucht. Ja. Als das ganze Thema KI hochkam, müssen wir alle immer noch lernen, neu zu denken. Nicht mehr in den klassischen, ich baue mal ein Excel-Makro oder ich baue mal, weiß ich nicht, wenn ich ein bisschen advanced war, eine Power-App von Microsoft oder sowas, ne? Sondern ich muss ganz anders anfangen zu denken und zu lernen, dass viel, viel aus der Vergangenheit, würde man es wahrscheinlich, verrückte Ideen heutzutage möglich sind, die in der Vergangenheit eben technologisch nicht möglich gewesen sind. Und darum brauche ich auch immer, wenn ich in so eine Ideengenerierung, in so Workshops reingehe, auch so ein bisschen Technology-Push. Ja, wir haben zum Beispiel für uns das ganze Thema Industrial IoT, also Maschinendatenerfassung, in einem Projekt, was wir in Hasewinkel gemacht haben, Datenfabrik NRW, was jetzt vor ein paar Wochen zu Ende gegangen ist, für uns wirklich, wirklich mal in Umsetzung gebracht. Also hier Industrie 4.0, du lachst schon. Alles gut. Einige sagen, das ist, wie man verzeih mir das hier, Bullshit-Bingo. Die anderen sagen, das ist alles schon kalter Kaffee. Für uns haben wir das in den letzten 4 Jahren wirklich real erlebbar gemacht, was wir mit Daten von unserem Shopfloor wirklich machen können. Und wir haben es ans Leben gebracht. Und das ist was für uns auch eine neue Technologie am Ende des Tages ist, weil ich brauche auch wieder Systeme, wo ich das anständig machen kann. Ich brauche IoT-Plattformen, mit denen ich das betreiben kann und mit denen ich Daten auch nachher für KI-Algorithmen vielleicht zur Verfügung stellen kann. Ja, und darum, da kommen natürlich dann auch, du kamst von der Frage, wie entstehen Ideen, ja, ich brauche auch Technologie-Push, Kreativitätsanregungen in meiner Organisation, um dann eben vielleicht auch top-down in Anführungsstrichen größere Projekte zu initiieren und sagen, Mensch, da müssen wir jetzt strategisch ran an diese Handlungsfelder. Und dann ist man meistens bei etwas größeren Projekten als nur bei kleinen guten Ideen.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Da in dem Kontext auch der kleine Lacher über das Thema Industrie 4.0. Aber es bleibt mir ein wenig im Halse stecken, weil mehr aus der Software-Seite kommt, kenne ich das ja, dass wir uns natürlich sehr früh und sehr viel mit Technologien beschäftigen. Und wir haben dann so Bauchgefühle wie, Mensch, da müsste eigentlich was gehen. Und du siehst das eigentlich auch am Markt, ne? Also es wird dann gehypt ein Stück weit. Oft entstehen auch Softwareprodukte und Softwarefirmen gehen mit irgendwelchen Angeboten raus. Und die nutzen natürlich irgendwie aus, was jetzt technisch geht, aber es fehlt eben oft der fachliche Hintergrund, um wirklich einzuschätzen, kann man damit irgendwas anfangen. Und dieser Austausch in beide Richtungen, der findet nach meiner Erfahrung nur schwer statt und nur sehr langsam statt. Und ich muss mir noch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Am liebsten sind uns natürlich die Kunden, die mit einer fertig ausgearbeiteten User-Story ne, und einem Software-Wunsch bei uns auf der Matte stehen und sagen, hey, ich habe gehört, mit so einer IoT-Plattform könnte ich jetzt diesen und jenen Fall implementieren. Das wird mir total viel Value bringen. Könnt ihr mir das bitte machen? Und was kostet das? Aber so funktioniert es eben ganz oft nicht, sondern normalerweise ist es dieses sich gegenseitig, ja, pushen, ne? Also dem einen zeigen und die Möglichkeiten eröffnen, die es jetzt technologisch gibt. Und der andere muss eben sagen, was braucht er dafür, damit irgendwie ein sinnvoller Use Case davon wird. Ne?
Ja, und nicht nur der sinnvolle Use Case, sondern ich würde noch einen Schritt weitergehen. Und das ist auch, weswegen Industrie 4.0 vielleicht bei uns länger gedauert hat. Ja, es muss ein Business Case dahinter stehen. Ja, es muss uns und unseren Kunden, unseren internen Leuten einfach was bringen. Das ist der große Punkt. AGVs, wir haben letztes Jahr eine große Automatisierungsinitiative bei uns gestartet. Wir haben in Hasewinkel über 30 AGVs für Materialtransporte ans Laufen gebracht und implementiert. Da wird vielleicht auch jemand aus einer anderen Industriesparte sagen, Mensch, AGVs, das ist doch schon kalter Kaffee, das haben wir schon seit 20 Jahren. Ja, das mag sein, aber in einer einlinigen Montage hier in Hasewinkel hat man es halt vorher nicht gerechnet bekommen. Die Maschinen waren zu teuer, die Integration, der Betrieb war zu teuer. Und erst dann, wenn es wirklich ein Business Case für uns auch ist und wir einen Mehrwert dadurch haben, dann springen wir auf so einen Zug auch eben mit auf. Und deswegen ist AGVs da für mich immer ein ganz, ganz interessantes Beispiel, weil Automobilhersteller das in einer mehrschichtigen Montage sicherlich schon länger einsetzen, ja.
Okay. Auch das ist, glaube ich, ein allgemeines Muster, was man erkennen kann, was ich zumindest jetzt auch wieder sehe. Wir dringen damit auch zu kleineren Unternehmen teilweise vor. Und das sind ja ähnliche Effekte, ne? Also was früher nur ganz großen zugänglich war und wo du wirklich Skala brauchtest, Skaleneffekte brauchtest, damit sich irgendwie eine Softwareplattform rechnet beispielsweise. Das kannst du jetzt viel besser übertragen, weil die Technologie günstiger geworden ist, weil die Entwicklungszeiten günstiger geworden sind, weil du eben auch jetzt ja ganz andere Infrastrukturen hast, auf denen du das beispielsweise in der Cloud betreiben kannst etc. pp. Und damit steigt natürlich dann auch der Druck, es zu implementieren teilweise. Es wird teilweise als Druck wahrgenommen, dass man auch liefern können muss jetzt, so was in der Art. Aber es kommt halt auch viel schneller in die rechenbare Richtung, ne? Dass es sich rentiert. Hat denn jedes einzelne Projekt, was ihr da so macht, direkt so einen Mehrwert, der sich in der Gewinn- und Verlustrechnung oder gibt es da auch noch so ein bisschen Forschungscharakter bei manchmal?
Also wenn du den Forschungscharakter ansprichst, hier würde ich nochmal gerne auf das Datenfabrik NRW-Projekt zurückkommen, was jetzt 4 Jahre hier in Hasewinkel gelaufen ist mit einem 3-köpfigen Team von vollamtlichen Projektleitern und einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit 4 Fraunhofer-Instituten, die uns vielleicht eher diesen Forschungsimpuls gegeben haben, was geht denn eigentlich, Technology-Input gegeben haben, aber auch einem zweiten Anwenderunternehmen, Schmitz Cargobull in Vreden, die waren mit dabei, dann aber auch Motion Miners als Startup und Duvenbeck als Logistikdienstleister für beide Anwenderunternehmen, Schmitz und auch für uns. Und in so einem Projekt über eine Laufzeit von 4 Jahren in der Mitte der große Big Bang ChatGPT war frei verfügbar für alle.
Stimmt, das war genau
die Mitte. Also wir sind 2021 gestartet und dann mussten wir uns dann doch noch 2023 die Karten so ein bisschen neu legen, ehrlich gesagt. Warum? Weil es wieder einen Technology-Push gab. Es war nicht mehr KI wie vielleicht 2021, es war anders verfügbar. Es war ein Thema, was ja schneller verfügbar war und was einfach einen vorher unvorstellbaren Impact irgendwie hat und unvorstellbare Möglichkeiten auch mit sich gebracht hat. Und in diesem Projekt war es natürlich auch so, wir haben in Hasewinkel 30 Use Cases umgesetzt und natürlich gab es Use Cases, die einen höheren Payback haben und manche, die eher einen forschenden und mal auch ausprobierenden, explorierenden Charakter irgendwo hatten. Summa summarum hat sich diese ganze Initiative in der Datenfabrik für uns sehr, sehr deutlich bemerkbar gemacht in Savings, die wir hier einfach auf den Boden gebracht haben. Und diese Savings, die nennenswert sind, kamen aus 4, 5 Use Cases, ja. Und der Rest hat auch überall ihren positiven Effekt gehabt. Aber vielleicht nicht so, dass man ihn wirklich in der Profit and Loss Rechnung merken kann, ja. Mhm. Bei Digitalisierung ist es ja ganz häufig so, dass wir sagen, okay, wir schaffen mehr Output mit gleicher Mannschaft, weil wir die Leute effizienter machen, ja. Das merkt man eben nicht direkt in der P&L. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, mit der wir in der Digitalisierung und in der Business Case Kalkulation immer konfrontiert sind. Ein Mitarbeiter von mir sagt aber auch häufig, wir müssen einfach mehr machen und weniger reden. Und da
Amen.
Bin ich, Amen, genau. Da bin ich aber schon ganz froh, dass wir vom Management bei uns einfach das Vertrauen auch hatten in dieses Datenfabrik-Team, wo wir mit guten Use Cases gezeigt haben, dass wir Innovationen auch auf den Shopfloor bringen können, dass wir eben auch das durch dieses Vertrauen den Freiraum haben, auch mal Sachen auszuprobieren und auch mal Sachen zu machen, die vielleicht jetzt keinen direkten Payback haben. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Learning, Kapazität an die Leute geben, Vertrauen an die Leute geben und mit guten Use Cases zeigen, dass Digitalisierung sich lohnen kann. Und dann kann ich zumindest für uns sagen, haben wir das Glück, dass wir das Buy-in vom Management haben, dass wir genauso auch weitermachen dürfen. Ja.
Ich finde, an dem Beispiel kann man schon wieder ganz viele Dinge ablesen, ne? Also ich jetzt hast du irgendwie 20, 25 Use Cases gesagt oder
ja, um die 30
Use Cases gesagt. Eine Handvoll, die wirklich großen Impact haben. Die anderen haben zumindest nichts kaputt gemacht.
Wir haben aber auch nicht alle umgesetzt. Also wir sind mit 30 gestartet. Ich weiß nicht, ob du in die Richtung möchtest, aber wenn ich dir da gerade reingrätschen darf. Wir haben 100%, also für 100% aller Use Cases haben wir ein Proof of Concept gemacht.
Ja.
Ja. 80% dieser Use Cases oder aller Use Cases haben wir jetzt produktiv auf dem Shopfloor. Also da gibt's auch eine Ziffer von 20%, die wir einfach nicht umgesetzt haben, weil wir gemerkt haben, das Konzept, was wir uns überlegt haben, trägt nicht. Der Use Case skaliert nicht so, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Oder der Kunde hat einfach hinterher gesagt auf dem Shopfloor und sagte, ja, da haben wir uns wirklich eine gute Idee gegeben, haben die mal ausprobiert und ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, dass wir sie regelmäßig nutzen werden. Lass uns das lieber sein lassen. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch wichtig. Es ist schwierig, Sachen abzumoderieren und Sachen, in die man Aufwand reingesteckt hat, bis zu einem Proof of Concept auch wirklich abzumoderieren, zu sagen, so bis hierhin und wir machen jetzt nicht weiter. Ne? Wir machen das auch nicht auf kleiner Flamme weiter, ja, weil die kleine Flamme, die lodert immer und die frisst immer Gehirnkapazität.
Ja, genau, die nimmt ja Ressourcen weg auch.
Genau. Ne?
Mentale, kognitive Ressourcen, ja.
Und immer fragt wieder einer, ja, wir wollten noch mal so ein bisschen weitermachen, wie steht's denn darum? Ne? Nein, wir haben diese 6 Use Cases, die es dann nachher bei uns gewesen sind, wirklich abmoderiert und gesagt, hier machen wir nicht weiter, haben wir daraus gelernt. Können wir uns in eine Schublade legen, wenn irgendwer in 10 Jahren nochmal eine Idee hat bei, weiß ich nicht, ChatGPT 10.0 oder sowas, ne, was wir dann haben, dann funktioniert es vielleicht, aber das haben wir eben abmoderiert.
Ja, und das ist genau das, wo ich drauf hinaus wollte. Nicht zu erwarten, dass man alles linear durchplanen kann und alles, was man aufgeschrieben hat, ist dann auch zu liefern zu einem gewissen Zeitpunkt und dann wird ganz genau geschaut, ob der Business Case, die Rechnung, die man vorher gemacht hat, die Projektion 100%ig aufgeht, sondern einfach dafür offen zu sein, das zu erlauben, dass man eben das tut, ne, so eine Idee zu erforschen, ein Proof of Concept zu machen, festzustellen, wie du es gerade beschrieben hast, nein, das ist es nicht und dann eben auch entschlossen zu sagen, und dann kommt es jetzt wieder in die Schublade und wir reden nicht mehr drüber, bis es vielleicht doch wieder aktuell wird. Das geht nur mit dem Management-Buy-In, wie du es gerade gesagt hast, und ist gleichzeitig auch nur möglich, wenn die Leute es eben auch mitmachen. Ne? Also man muss man sich auch drauf einlassen. Und der eine oder andere muss dann ja auch seine eigene Idee erstmal wieder in die Schublade legen und dann mache ich mich nicht von frei. Sowas fällt mir auch immer schwer.
Ja. Ich glaube aber, dass wir da hier im Zeitalter der KI, großes Wort, aber häufiger an diesen Punkt kommen werden. Gerade im Produktionsumfeld würde ich das mal prognostizieren. Diese 30 Use Cases, von denen ich gesprochen habe, waren ja nicht alles KI-Use Cases, sondern das ist, würde ich mal sagen, ist das Thema Digitalisierung an sich, ja. Die kann auch sehr gut weiterhelfen. Das muss nicht alles KI sein. Ich glaube aber, dass dieses Thema Ausprobieren und die technologischen Grenzen der KI, wie weit muss ich das treiben und wann rechnet sich auch noch, ne, dass wir da einfach viel, viel mehr lernen müssen. Und KI am Ende des Tages arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Was wir in der Produktion aber brauchen, ist 100%ige Sicherheit, ja, und Reproduzierbarkeit. Ja, das ist das, was wir uns, wo wir darauf hinarbeiten, ne, 100%ige Qualität, ja. Und wenn ich da mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, ja, dann muss ich sehr, sehr viel in Training von Algorithmen investieren, um eben die Qualität abzusichern, um die Qualität des Ergebnisses abzusichern. Und da muss man schon ziemlich früh hingucken, wie hoch ist der Trainingsaufwand, wie hoch ist der Payback nachher von dem Use Case, den ich mir da vorstelle, für meine Qualitätsabsicherung oder wie auch immer, ob sich das dann lohnt. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Fähigkeit und diese Bewertungsmöglichkeit einfach früh entwickelt als Unternehmen, zu sagen, dieser Use Case, der bringt uns was, ja, und den probieren wir wirklich aus. Oder bei diesem Use Case sagen wir auch nach dem Proof of Concept, nein, machen wir nicht. Um die Sicherheit des Algorithmus abzusichern, müssen wir so viel investieren in Testing, ja, rechnet sich nachher nicht.
Das geht nicht mit Standardwerkzeugen, die man irgendwie in der Schublade liegen hat, ne? Das ist eine Individualbetrachtung pro Use Case, oder?
Ja, schon. Also wir hatten ja gerade eingangs gesagt, die Datenfabrik war sicherlich für uns eine Mischkalkulation, sage ich mal. Ja. Wir hatten Use Cases, die haben das Projekt quasi finanziert und wir haben viel, viel nebenbei noch gelernt und innovieren dürfen. Aber es ist schon nachher, wenn es jetzt wirklich in Richtung KI-Roadmap bei uns geht, wichtig, dass wir lernen zu priorisieren, wichtig, dass wir lernen, pragmatisch auch eben solche Business Cases zu rechnen und nicht bis ins letzte Detail uns da zu verkalkulieren, ja. Aber ja, es ist wichtig, dass die Bewertbarkeit dieser Use Cases, dass sich da Unternehmen darauf vorbereiten.
Was für KPIs habt ihr da so bis dato festgestellt?
Also wir nähern uns gerade bei der, also grundsätzlich in der Digitalisierung, bei der Bewertung von Use Cases oder Demands, wie wir sie nennen, über so T-Shirt-Size-Methoden aus der agilen Entwicklung. Okay. Also dass wir da sagen, hier haben wir noch nie gemacht, ist was eine etablierte Technologie oder machen wir zum 10. Mal, dass man darüber irgendwie so den Aufwand abschätzt bei größeren Themen und dann eben auch über ein Business Case nachher sagt, mit gewissen T-Shirt-Sizes dann einfach Abschätzungen macht. Das ist dann aber wirklich sehr high-fly bei Use Cases, wo wir uns wirklich, wirklich, also wo wir viel Geld rein investieren, ja, und wo wir nachher auch uns auch einen hohen Payback von erhoffen, kommt man nicht drum herum, zusammen mit unseren Controlling-Kollegen auch da wirklich, wirkliche, ja, kostenmäßige Effekte nachher zu kalkulieren, zu planen und sie dann eben auch nachzuweisen.
Das heißt, ihr schaut euch das wirklich an, unter dem Gesichtspunkt, welche möglichen Gewinne habe ich, welche Kosten hat das, also im Grunde genommen so eine Risiko-Nutzen-Analyse auch im Vorfeld und danach wird dann entschieden, was ist da die situativ am besten passende, ja, Methode, um es vorzuplanen und die Kostenkontrolle letztendlich zu machen, ne? Und die Investitionsrechnung durchzuführen, ne? Okay. Kannst du 3, 4 von diesen Beispielen nennen, was es jetzt so konkret gewesen ist? Oder ist es geheim?
Nein, es ist nicht geheim. Also hier, Datenfabrik ist ja ein gefördertes Projekt gewesen, von daher...
Darf gar nicht geheim sein.
Ja, genau. Darf es nicht geheim sein. Nein, aber wir haben in den letzten 2 Jahren im Wesentlichen jedoch sehr, sehr viel breiten Transferveranstaltungen in Hasewinkel gehabt, die auch echt Spaß gemacht haben, wo wir Netzwerke aufgebaut haben, wo wir auch Leute kennengelernt haben, Firmen kennengelernt haben, Forschungsinstitute kennengelernt haben, mit denen wir echt super zusammengearbeitet haben und auch nach Datenfabrik noch weiter zusammenarbeiten werden. Und diese Gruppen, die wir hier in Hasewinkel durchgeführt haben, die haben schon sehr, sehr gute Use Cases sehen dürfen. Ja, von daher ist das auch alles nichts geheim. Ein Use Case hier Richtung Qualität, den ich vielleicht nennen kann, ist, wir haben eine Schweißbolzenerkennung KI-basiert gemacht. Das heißt, hier Schweißbolzen muss man sich so vorstellen, an große Schweißbaugruppen wird in der Vorfertigung, also bevor die Baugruppe durch die Farbgebung geht, also Lack draufkommt, werden Schweißbolzen gesetzt. Das sind kleine Gewindestifte. Dann geht das Ganze durch die Farbgebung und nachher werden an diesen Gewindestiften in der Montage Schlauchschellen zum Beispiel aufgeschraubt, wo dann Leitungen mit montiert werden, Leitungen fixiert werden, Hydraulikleitungen, Bremsleitungen, solche Geschichten. Wenn diese Schweißbolzen in der Vorfertigung vergessen werden, dann bedeutet das auch, dass wir diese Schweißbolzen quasi nachschweißen müssen, also nachsetzen müssen. Dafür muss der Lack aber vorher runter. Wir fertigen unsere Mähdrescher in diesem Beispiel auf AGVs. Auf AGVs darf man nicht schweißen. Das heißt, ich muss die Maschine quasi erst ohne diese Schelle bauen. Dann muss ich sie hinterher wieder reinholen. Dann muss ich mit einer Flex den Lack entfernen. Dann muss ich nachschweißen. Dann muss ich nachlackieren und habe eigentlich schon für den Kunden, was wir auf gar keinen Fall wollen, eine Paradestelle, wo gegebenenfalls Rost entstehen könnte. Ja,
also
oder Korrosions... Probleme entstehen können, ja. Und das war tatsächlich einer der größten Nacharbeitsfälle, die wir so, oder Nacharbeitskosten, Einzelfälle, die wir so bei uns im Rohbau hatten hier in Hasewinkel. Und
für einen sehr einfachen Fehler, ne? So, mal so, eben so einen Bolzen vergessen.
Ja, meine,
Würde das regelmäßig passieren.
Da würde das regelmäßig passieren. Glücklicherweise sind unsere Werkerinnen und Werker da erfahrener. Nichtsdestotrotz, hier müssen die 12 verschiedene Varianten haben wir, glaube ich, da in dem Bereich Unterbau, wo wir das eingesetzt haben. Und dann sind das teilweise pro Baugruppe bis zu 15 Schweißbolzen. Ja, wie du gerade schon sagst, da kann sich, glaube ich, niemand von frei machen, dass man da mal was vergisst in Spät- und Nachtschicht, wie auch immer. Und dementsprechend haben wir das auf diesen Fehler einfach auf null reduzieren können. Ja, 5-stellige Nacharbeitskosten, die da angefallen sind, auf 0 Euro reduziert. Ja, mit einem, wo man vielleicht sagen würde, ist ein einfacher Use Case. Ne, ich habe 4 Kameras aufgehangen, die gucken alle auf diese Baugruppe, die erkennen so ein paar Schweißbolzen. Ja, aber auch da wieder will ich 100% Akkuratheit und Sicherheit, ja, muss ich viel trainieren. Und das haben wir gemacht. Wir haben wirklich, wirklich viele Bilder uns angeschaut, gut, schlecht bewertet und gesagt, hier, an der Stelle fehlt einer, da fehlt einer. Wo erwarte ich denn auch einen Schweißbolzen? Ja, also 3D-Modelle als Referenzen irgendwie mit reingebaut und haben jetzt nicht nur einen Use Case, sondern wir haben eine Technik für uns erarbeitet, wie wir visuelle Erkennung machen können. Wir haben eine Toolchain. Ja, wir haben eine Kamera, wir haben die Infrastruktur, wir haben die IoT-Plattform, wir wissen, wie wir Bilder annotieren, mit welcher Software wir das machen und wir wissen auch, wie wir hinterher eine Ampel auf Rot schalten mit unserer IoT-Plattform, die dem Werker dann einfach zeigen kann, Mensch, hier, da musst du nochmal genau hingucken, fehlt da nicht noch was. Ja, und das skalieren wir jetzt. Da haben wir nicht nur diesen Use Case, den wir mit dieser Technik-Chain realisieren, mit der Schweißbolzenerkennung, wir skalieren das jetzt an andere Standorte, wo wir gewisse Baugruppen auf Vollständigkeit einfach abprüfen. Wir schicken unsere Kabinen an auch externe, an dritte Kunden, verwerten die nicht nur selber, ne, und damit wir da einfach sicherstellen, dass unsere Kunden, die unsere Kabine bekommen, auch alle möglichen Beipackpakete dabei haben in der Kabine, machen wir jetzt die Vollständigkeitsprüfung mit der gleichen technischen Lösung. Mhm. Ne, für einen anderen Use Case, ja. Und dann macht das natürlich Spaß, sowas zu skalieren.
Das ist auch ein Thema, das zieht sich schon lange, bevor jetzt KI und Modelltrainieren und so weiter kam, zieht sich das eigentlich durch die Softwareentwicklungsgeschichte aus meiner Sicht schon so durch, dass immer, also die ersten Anwendungsfälle immer die schwersten sind mit Unternehmen, die da neu einsteigen. Und eben das, was du gerade beschreibst, dieses Aufbauen der Toolchain. Also eigentlich geht's erstmal damit los, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert das überhaupt, ne? Wie wird aus meinen Ideen dann letztendlich Software, wie wird die getestet, wie wird die in Betrieb genommen? So, und dann eben auch diese Toolchains zu implementieren, die Werkzeuge kennenzulernen, damit zu proben. Und normalerweise, wir sagen immer so, wenn du ein bisschen ins Laufen reingekommen bist, dann hast du im Grunde genommen für jeden Feature-Wunsch oder für jede Use-Case-Idee, die du hast, erledigt hast, geliefert hast, kommen zwei neue ins Produktbacklog rein, ja. Ne? Weil der Möglichkeitenraum, der wird dann erstmal klar und dann kommst du auch wieder in diesen Prozess rein, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben. Na, man kriegt diese Impulse, man befruchtet sich gegenseitig so ein bisschen dann auch mit Ideen und dann wird die Liste immer länger und dann fängt das natürlich an, noch mehr zu skalieren. Eben in der Schweißbolzen-Erkennungsfall war es natürlich echt Premium, ne? Was so Kosten-Nutzen angeht.
Hundertprozentig.
Aber selbst wenn er das nicht gewesen wäre, würde er sich jetzt über die Zeit vermutlich dann doch irgendwie bezahlt machen, ne?
Genau. Die Herausforderung ist natürlich, dass man zu Beginn bei so einem Use Case, wo man eine Architektur mit einer hohen Unsicherheit das erste Mal aufbaut, und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, wo du gerade auch drauf hinaus willst, ich habe die Unsicherheit, wie entwickle ich sowas eigentlich? Aber ich habe auch die Unsicherheit, funktioniert das? Und ich muss im Endeffekt, der erste Use Case muss diesen ganzen One-Time-Invest eigentlich schon gerechnet haben. Ne? Oder ich habe wirklich eine sehr langfristige Perspektive, dass ich sage, Mensch, wenn das funktioniert, dann glaube ich auch daran, dass folgende andere Use Cases noch funktionieren. Ja, und dass andere Business Cases auch ins Fliegen kommen. Mhm. Aber das ist auch mein Tagesgeschäft, dafür zu kämpfen, dass wir diese Unicorns, diese ersten Investitionen einfach tätigen, weil ich nämlich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe, von der du gerade auch berichtest, dass wenn Kollegen und Kolleginnen das erste Mal sehen, was so alles geht und wir das schon bei Klaas im Haus haben, dass dann die Ideen nur so sprudeln und wenn ich dann den nächsten weiteren Use Case auf einer bestehenden Architektur deployen möchte, dann sind die sprungfixen Kosten nicht mehr so hoch, ja, weißt du, dann ist die Skalierung einfach günstiger, ja, weil ich schon viel Front-Investment gemacht habe und dann macht Skalierung natürlich Spaß.
Dann kannst du auch schon wieder anfangen, auf diese Prozesse draufzuschauen und zu gucken, ob du die auch noch in sich effizienter bekommen kannst. Ne? Also gerade wenn du mal sowas wie die Modelle trainieren sprichst, haben wir jetzt zumindest bei einigen Kunden beobachtet über die Zeit. Also das zweite, dritte Mal wird man schon günstiger, ne? Weil man rausgefunden hat, wie kann man es vielleicht doch noch abkürzen und für welche alternativen Werkzeuge gibt es möglicherweise. Und dann hat man im Grunde genommen so diese Produktivitätszuwächse da dann auch in diesen Prozessen drin.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein ganz spannendes Themenfeld, wo sich Unternehmen mit beschäftigen müssen, wo wir das Glück haben, hatten und immer noch haben, dass wir, als wir mit dem Datenfabrikprojekt gestartet sind, 2021, hatten wir eine fertige Toolchain, um KI zu machen. Keiner wusste genau, was ist denn jetzt KI machen, ne? Aber dann haben wir von den Fraunhofern viel gelernt, was das bedeutet, was alles möglich ist. Und dann sind wir auf unsere IT-Kollegen zugegangen und haben gesagt, Mensch, wir wollen jetzt hier Bilder interpretieren. Mit welcher Software sage ich denn jetzt, dieses Bild ist gut und das Bild ist schlecht? Ja. Und es war alles da. Also wir hatten auf jede Frage, die wir an unsere IT-Kollegen zur Implementierung von KI-Use-Cases gestellt haben, haben wir eine Antwort bekommen. Und wir waren sehr, sehr happy, dass unser Management schon vor Jahren dieses Front-Investment gemacht hat und gesagt hat, wir müssen uns auf Also wir müssen unsere IT-Architektur auf KI-Readiness vorbereiten. Wir müssen die richtigen Tools, von denen du gerade gesprochen hast, unseren Leuten bereitstellen und das am Start haben und Know-how aufbauen, ne, bei Data Scientists, ja, deren Aufgabenprofil oder Rollenprofil sich über die letzten Jahre auch enormst verändert hat, ja, damit wir überhaupt Use Cases an den Start kriegen. Und wir haben das Glück, dass wir ein zentrales Center of Competence bei uns in der IT haben für Business Intelligence und für Artificial Intelligence, die uns genau mit dieser Toolchain beglücken, die uns bei der Implementierung von diesen Use Cases einfach unterstützt und die sich auch darum kümmern, dass sie selbst effizienter werden bei der Bildannotierung, ja, und genau beim Deployment der KI-Algorithmen, ja. Und das ist für mich ein Learning auch aus den 4 Jahren Datenfabrik, dass dieses Investment, das muss man strategisch machen. Das muss man, also diese große Architektur aufzusetzen, die Toolchain aufzusetzen, die wird man nicht mit dem ersten Use Case oder mit den ersten 10 Use Cases gerechnet bekommen. Sondern da muss man sich als Unternehmen klar machen, okay, da muss ich strategisch rein investieren. Das brauche ich, wenn ich in diesem ganzen Kontext überhaupt mitspielen will und da was machen möchte. Ja, und dann muss ich danach, sage ich mal, jeder Use Case, die Entwicklung und Implementierung jedes einzelnen Use Cases, der muss sich rechnen, keine Frage. Aber dieses Pre-Investment, sage ich mal, in die IT-Architektur, KI-Architektur, das muss strategisch gemacht werden.
Hm. Das ist eine schwierige Botschaft für die etwas kleineren.
Ja.
Ne?
Ja.
Das kann sich natürlich so in der Form auch nicht jeder leisten. Auf der anderen Seite entwickeln sich natürlich auch solche Dinge sehr, sehr schnell weiter und man kann natürlich zunehmend auch auf zugekaufte Toolchains, Tools und so weiter setzen. Nichtsdestotrotz wird es einem diese Investition, also das eigene Wissen dafür zu entwickeln oder sich halt ja Dienstleister zu suchen, die das können, davon kann man sich nicht ganz frei machen. Ne? Das muss irgendwie da sein, das gehört jetzt dazu.
Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen trennen. Ich will da keine Angst machen. Ich will nur aus meinen Learnings aus den letzten 4 Jahren sagen, dass das ein riesengroßer Benefit gewesen ist, dass wir das hatten. Wir hatten 2 Sachen. Wir hatten, ich sag mal, die Software. Und die kann man sich vielleicht zukaufen, ja, ob man jetzt zu AWS geht oder zu Azure geht oder zu Google geht, ja. Aber die Software kann man sich zukaufen. Aber auch diese Software, die muss betrieben werden und da muss jemand intern das Know-how haben und den Leuten intern, die Fragen haben, Antworten geben können.
Absolut.
Und ich kann jetzt hier, wenn wir jetzt hier im lokalen Umfeld bleiben, zu ÖDIF gehen, ne, und mir sagen, so, ich brauche jetzt hier Rechenpower, ne, und ich brauche irgendwie einen Microsoft-Tenant oder einen AWS-Tenant oder ich weiß nicht, was die Kollegen alles im Angebot haben, aber bestimmt. Kleine Werbung hier. Aber ich brauche trotzdem jemanden intern mit Know-how im IT-Umfeld, der das verhandelt, der das betreibt, der das weiterentwickelt, der das updatet und der eben auch intern als Ansprechpartner für diese ganze Architektur und dieses Hexenwerk KI bereitsteht. Ne? Und das ist dann die 2. Sache. Ich brauche die Technik, aber ich brauche auch die Menschen und die Kompetenz, das Know-how intern.
Ja, also das musst du irgendwie zusammenbringen. Ansonsten landest du in dieser Welt, die nicht so gut funktioniert, die wir auch relativ häufig sehen, wenn wir unterwegs sind draußen, dass Tools bereitgestellt worden sind. Mhm. Der Klassiker ist so der Microsoft Copilot, du hast es auch schon mal gesagt, ne? So hier, da habt ihr einen, ne? Oder habt einen ChatGPT-Zugang, jetzt macht mal irgendwas Magisches damit. Ja. Das funktioniert halt, ja, wenn du Glück hast, hast du Leute, die da irgendwie ein Händchen für mitbringen und eine gute Idee haben und dann passiert was. Aber es passiert erstens nicht strukturiert und zweitens lässt man, glaube ich, dann auch unglaublich viel Potenzial liegen. Genau, also du musst irgendwie es schaffen, diese Kompetenzen zusammenzubringen, ne? Das
und gerade so, ja, dieser Gedanke, ja, ich gebe jetzt allen Copilot und dann machen die schon und dann wird das schon irgendwie was werden. Das wird, glaube ich, nichts. Also man braucht Menschen, die den Leuten die Fähigkeiten zum Beispiel von einem Agent wie Copilot erklären, die auch auf dem Laufenden bleiben. Weil da entwickeln sich ja Sachen mit einer Geschwindigkeit weiter und Fähigkeiten mit einer Geschwindigkeit weiter. Wir sprechen jetzt ja schon hier Agent-Modelle. Der Agent, der den Agent antrainiert, ist ja fast schon auch schon wieder kalter Kaffee irgendwie gefühlt, ja. Und da braucht man einfach intern jemanden, der da auch am Ball bleibt, ne? Weil wenn man einmal in so ein Rabbit Hole abgestiegen ist von einem Use Case, dann ist eine Woche nix. Und darum, man braucht, und das gilt zum einen bei dem Thema IT-Architektur, wo wir gerade hergekommen sind, oder beim Betrieb dieser Architektur, das gilt aber auch auf Business-Seite. Wenn ich Digitalisierung effizient machen möchte, schnell machen möchte, schnell Fehler machen möchte und daraus lernen möchte, dann brauche ich Fokus. Dann brauche ich dedizierte Kapazitäten, die sich da in ihrem Fachbereich mit beschäftigen, ja. Das ist zumindest auch ein weiteres Learning, was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben und was unser Management auch gesehen hat und weswegen wir auch mit dem Datenfabrik-Team, so wie wir es die letzten 4 Jahre betrieben haben, auch weitermachen dürfen, weil man eben genau da die Benefits auch gesehen hat, dass wir da dedizierte Kapazitäten für Digitalisierung auf dem Shopfloor brauchen.
Okay, das heißt, die geförderte Phase ist vorbei, aber genau. Ihr macht trotzdem in dieser Kombination weiter,
wie genau. Aufgestellt. Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, für die nächsten Jahre den Rollout von Use Cases an andere Standorte zu machen. Ich nenne es mal Roadshows zu machen. Also einfach das, was wir in Hasewinkel Gutes geschafft haben, an anderen Standorten zu kommunizieren, zu zeigen, wirklich erlebbar zu zeigen und dann die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen oder zu inspirieren, besser gesagt, ob diese Tools, die wir in Hasewinkel aus der Traufe gehoben haben, nicht an anderen Standorten auch in Anwendung gehen können. Wir haben sie so gebaut, und das zeigt hier ein Beispiel, ein Werkassistenzsystem nennen wir das bei uns intern, also im Endeffekt eine Fiori-Oberfläche, die den Werkern die richtigen Informationen bereitstellt. Ja. Das haben wir von der IT-Architektur, haben unsere IT-Kollegen das so gebaut, das kann ich Plug and Play an alle Standorte bei Class deployen und ich habe sofort Daten verfügbar. Ja, und dann ist das sowas, wie ich es eingangs genannt habe, Technology Push. Ne? An der Stelle ist es dann vielleicht ein Tool Push und zeigen hier, das haben wir bei Class, das geht alles, das könnt ihr so nutzen. Hilft euch das denn nicht auch? Ja. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man sowas in der IT-Architektur gebaut hat, die halt das ermöglicht, dass das direkt an allen Standorten verfügbar ist. Ja.
Und wenn du es erstmal gezeigt hast, dann wird auch wieder der eine oder andere um die Ecke kommen und sagen, kann das nicht auch? Pünktchen. Und na, dann führt es sich wieder weiter.
Und über so einen Weg schaffen wir es zum Beispiel auch, über so ein Werkassistenzsystem, was wir jetzt gerade hier in Hasewinkel flächendeckend ausrollen, an über 100 Arbeitsplätzen. Da haben wir vor ein paar Wochen, final im Projekt, auch einen KI-Chatbot implementiert. Wir sind gestartet mit diesem Projekt mit der Ablöse einer ausgedruckten Variantenliste, also welche Maschinen kommen heute, ne? Dann hat der Teamsprecher sich hingesetzt und hat markiert, Mensch, die Variante ist für meinen Bereich hier wichtig, da müssen die Jungs aufpassen, die Variante ist schwierig, da müssen wir aufpassen, hier ist was Besonderes, ja? Mhm. Und wenn er die falsche Farbe für den falschen Textmarker genommen hat, für die falsche Variante, dann haben die das falsche Ding angebaut, ja? Also die haben sich da wirklich drauf verlassen. Okay. Oder der Teamsprecher war mal krank oder im Urlaub und dann hat das keiner gemacht, dann hatten wir Herausforderungen im Prozess, ja. Damit sind wir gestartet mit dieser Idee. Das haben wir digitalisiert. Ja, das haben wir einfach rock solid gemacht, ja, durch digitale Unterstützung. Und dieses Toolwerk-Assistenzsystem hat sich über die letzten 4 Jahre iterativ immer so weit weiterentwickelt, dass wir jetzt zum Ende auch gesagt haben, hier nach 23 Large Language Modelle waren frei verfügbar, dass wir gesagt haben, Mensch, so die Dokumentation, die wir so haben in PowerPoints und sonstigen Ablagesystemen, ja, oder Formaten für das Anbringen von Aufklebern auf unseren Maschinen, ja, das ist so komplex, da haben wir so viel Dokumentation, das machen wir dem Werker jetzt mal verfügbar über einen Chatbot, also diesen klassischen Wissensmanagement-Chatbot, sage ich mal. Ja. Der kann also mit im Werker-Assistenzsystem integriert an seinem Arbeitsplatz mit den Daten sozusagen chatten und kriegt Infos, der Aufkleber an meinem Schneidwerk für die Variante, für die Maschine, wo muss der denn hin? Kannst du mir mal eben schnell ein Bild generieren? Und anstatt sich in zig hunderten gewachsenen PowerPoint-Dokumenten das Richtige rauszusuchen, haben wir, weil es Sinn macht, auch da einen Chatbot implementiert.
Ja, es ist ein traumhaftes Beispiel dafür, finde ich, wie man sich diesem Thema nähern sollte. Also dieser gesamte Ablauf, den du gerade geschildert hast, eben nicht zu sagen, ich muss was mit KI machen hier, sondern über diesen, ja, eben hast du gesagt, einfach mal machen, ne, der Kollege gesagt, und ne, wir predigen das ja auch immer. Und dann einfach mal machen, so ein Textmarker, Papierprozess ablösen, dann mal schauen, was weitergeht und dann nicht zu verfallen in die Idee, ich mache jetzt mal das, was alle machen, irgendwelche Dokumente in irgendein LLM hochladen und dann jede erdenkliche Frage stellen können und hoffen, dass er mir wie ein, ne, 50 Jahre gedienter Mitarbeiter alles beantworten kann, sondern dann so einen laserscharfen Fokus zu machen. Also wahrscheinlich ist das Thema an sich komplex genug und umfangreich genug. Ich kann nur ungefähr erahnen, wie viele Aufkleber in so einem Mähdrescher sind. Aber es ist so, rein vom Fachbereich her, es ist halt sehr stark umrissen. Ne? Er weiß also nicht, welche Schrauben wohin kommen oder wo welche Abdeckung draufkommt oder dergleichen mehr, sondern er weiß das mit diesen Aufklebern. Und sich darauf zu fokussieren und da aus diesem Unsicherheitsbereich, du hast das eben auch schon angesprochen mit den Wahrscheinlichkeiten in diesen Modellen, ne, da sich auf einen Bereich zu konzentrieren und dort die Wahrscheinlichkeit, dass man es richtig gesagt bekommt, so weit zu erhöhen, dass es praktikabel ist. Und das erstmal als das zu nehmen, was es ist, nämlich dieses eine geschlossene Ding, was sehr gut funktioniert. Und dann zu überlegen, wie rolle ich dieses eine Ding jetzt aus? Wie skaliere ich das? Welche Themen habe ich möglicherweise da noch, die ähnlich zu adressieren sind? Mhm. Ich glaube, das ist wirklich die richtige Herangehensweise an dieses Thema.
Genau. Und das hat für mich auch noch einen Vorteil drin. Wir starten mit einem kleinen Use Case, um es auch auszuprobieren, ja, oder mit einem kleinen Anwendungsfall an zwei Arbeitsplätzen, ist das, glaube ich, nachher. Aber ich fange auch an, dass Werker bei uns am Band auf dem Shopfloor mit einer neuen Technologie in Berührung kommen. Dass sie vielleicht zu Hause auf ihrem iPhone mit einer ChatGPT-App schon machen, ja, und jetzt auch merken, Mensch, das machen wir im Beruflichen auch. Also das kann mir im Beruflichen auch weiterhelfen, ja. Oder Kolleginnen und Kollegen, die da überhaupt keinen Kontakt im Privaten mit haben, dass sie dann halt über ihren Job auch sehen, okay, Mensch, da gibt's ja neue Technologien, da gibt's neue Funktionalitäten, da gibt's diese KI, ja. Mhm. Die kann mir im beruflichen Alltag weiterhelfen. Und ich schaffe den ersten Touchpoint, sage ich mal, in einem relativ sicheren Umfeld. Und dass die Leute wirklich Sensibilisierungsschritte machen, ja. Das machen wir einmal über so einen Use Case zum Beispiel, das machen wir aber auch bei uns über Formate, die wir anbieten. Wir nennen das AI Insight Sessions. Die haben wir jetzt im letzten Geschäftsjahr 6-mal angeboten, wo wir weltweit unsere Führungskräfte im Produktionsumfeld, Logistikumfeld, Industrialisierungsumfeld einladen, sich 45 Minuten alle 2 Monate mit dem Thema KI zu beschäftigen, wo wir eine Agenda vorbereiten, wo wir externen Input reinbringen. Wir haben uns mit dem Thema Chancen, Risiken von KI-Implementierung beschäftigt. Wir haben uns mit dem Publikmachen unserer Class-internen GPT-Lösung beschäftigt, also bieten da auch für unser IT Competence Center Business Intelligence und Artificial Intelligence eine Plattform, um Neuerungen in die Breite, ins Manufacturing reinzubringen. Wir werden jetzt nächste Woche 2 Use Cases zeigen, einmal eine Label-Erkennung und einen ja kamerabasierten Arbeitssicherheits-Use-Case, den wir implementiert haben, um einfach den Leuten einen einfachen Einstieg in dieses Thema KI zu geben, auch Ansprechpartner zu zeigen, an wen könnt ihr euch wenden, den Use-Cases zu zeigen. So eine Kamera, die kann mehrere Sachen machen, die kann Arbeitssicherheitsvorfälle vermeiden, die kann aber auch genauso gut Automatisierung vorantreiben und Bildchen oder irgendwelche Gegenstände erkennen auf einem Bild, ja. Und da einfach zu sensibilisieren und zu zeigen, was können wir eigentlich alles schon bei Class, um ganz viel Kreativität anzuregen, weil das nehme ich schon noch wahr, wir müssen weiterhin daran arbeiten, aus alten Denkmustern rauszukommen, ja. Also eine Excel-Liste mit S-Verweis ist nicht mehr the latest shit, ja. Und auch das Excel-Makro ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Wir müssen lernen, viel, viel offener zu denken, weil viel, viel mehr Sachen möglich sind. Und das versuchen wir eben über so Wissensaustauschformate auch voranzutreiben.
Und auch das wirkt wieder in alle Richtungen, ne? Also du enablest die Leute, dadurch wird was zurückkommen an Ideen, was sie aus dem beruflichen Umfeld haben. Sie lernen das aber auch zu verbinden. Das heißt, möglicherweise, was sie irgendwo im Consumer-Bereich sehen, könnt ihr auch mal eine Idee auslösen, die hier wiederum ganz interessant ist, ne? Ja, und insgesamt wertest du damit natürlich auch deinen Arbeitsplatz hier auf, ne? Ja. Finde ich auch nicht ganz ohne. Also wenn man heutzutage aus dem privaten Umfeld kommt, ist komplett mit KI unterwegs und Sprachassistenten und dergleichen mehr im Auto, auf dem Handy, am Fernseher, und dann kriegt man eine Textmarker untermalte Liste im Papierform in die Hand gedrückt am Arbeitsplatz, dann fragt man sich ja vielleicht auch, wie lange läuft das hier noch, ne? Man muss da einfach einsteigen, glaube ich, ne? Sind wir uns einig.
Auch das ist sicherlich vielleicht für größere Mittelständler vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfacher als vielleicht für kleinere KMUs, sage ich mal, ja, in solche Sachen auch für Arbeitsplatzattraktivität zu investieren, ja. Mhm. Ich habe einen so ein Happening im Kopf, wo ich letztens eingeladen worden bin. Wir engagieren uns hier auch beim Deutschlandstipendium als Class, ja, und uns supporten Studenten da. Und wir hatten die dann hier eingeladen zu Class und wir haben denen eine Werksführung gegeben. Wir haben denen ein paar Use Cases auch gezeigt hier rund um Datenfabrik. Und abends waren wir dann noch zusammen Fireside Chat für ein paar Gespräche eingeladen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich mit den, ja, wie waren es, 5 oder 6 IT-Studenten oder Stipendiaten an einen Tisch kam. Und ich würde ja von mir selber sagen, dass ich jetzt kein High-End-KI-Experte bin, aber dass ich ein Grundverständnis habe, worum es geht. Aber die Generation, die da heranwächst und die von den Unis jetzt kommt, und das war natürlich schon die Highflyer, sage ich mal, ja, die auch schon teilweise an ihren Doktorarbeiten gearbeitet haben, aber die Generation, die da jetzt heranwächst, die von den Schulen kommt, die von den Unis kommt, die kennen nichts anderes als KI, jetzt mal sehr einfach gesprochen. Und die sechs Kolleginnen und Kollegen, die da gesessen haben von der Uni, die haben mich innerhalb von 2 Minuten sowas von abgehangen bei dem, worüber die sich unterhalten haben und wie die irgendwelche KI-Modelle anlernen und was sie nutzen. Und Deep Research war da zu der Zeit irgendwie neu und ich habe noch nie da was davon gehört. Und also, ihr lange Rede, kurzer Sinn, es wird einen Impact auf und auch auf Arbeitsplatzattraktivität haben. Also ja. Digitalisierung wird ein entscheidendes Kriterium dabei sein, ob Arbeitnehmer oder auch Studenten in Unternehmen anfangen, einfach weil es immer, immer wichtiger wird.
Ja. Und die Leute, die danach kommen, die sind tendenziell auch nicht mehr so aufgestellt. Ich glaube, das beobachten wir auch seit vielen Jahren, dass sie froh sind, wenn sie einfach irgendwo einen Job bekommen und da schönartig was abarbeiten dürfen, sondern die wollen sich einbringen. Ja. Die wollen mitwirken. Und
ja, die wollen was umsetzen. Das merkt man sehr, sehr stark. Ja.
Genau. Und das ist auch etwas, womit die kleineren KMUs kämpfen. Das sehen wir auch tatsächlich so in der Industrie draußen, bei den Maschinenbauern auch. Da geht es ganz viel um die Attraktivität, also Fachkräftemangel im weitesten Sinne. Ne? Das heißt nicht, dass das schon überall eingetreten ist, aber man sieht, dass er kommt, man sieht, dass Leute in Rente gehen, man sieht, dass man Wissen irgendwie eigentlich besser verfügbar automatisieren muss. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann aber auch ganz genau das, nämlich die Attraktivität der Arbeitsplätze, die ich anbieten kann, ne? In diesem Wettbewerb, in dem man da steht.
Und ich muss Wissen als Unternehmen auch konservieren und verfügbar machen für die Nachwelt. Das ist so ein Learning, was ich hier bei uns auch habe. Wir haben bei Klaas eine sehr, sehr, glücklicherweise eine sehr, sehr lange Unternehmenszugehörigkeit, ja.
Das kann also auch in falscher Sicherheit wiegen.
Das ist im Endeffekt genau das, was einem transparent sein muss, ja. Wir haben auch sehr, sehr viel Wissen auf wenige Schultern verteilt, wo wir wirklich, ja, bei manchen Menschen einfach Druidenwissen haben, ja. Das sind die einzigen, die es bei Klaas dann vielleicht können oder nur noch ganz wenig andere. Und dieses Wissen verfügbar zu machen, zu konservieren und auch, ja, auswertbar zu machen, ist sicherlich ein wichtiges Thema auch für die Zukunft, ja.
Also das Motto dieser Episode, weniger reden, mehr machen, strategisch investieren und kleine Schritte machen und auf dem Radar behalten, es muss sich zwar alles rechnen irgendwann, aber es ist eine Mischkalkulation aus vielen kleinen Dingen, die man probiert.
Ja.
Jan, vielen Dank für die Einblicke heute. Total spannend. Ich freue mich drauf, jetzt gerade nochmal durch euren Showroom zu gehen und mir die richtigen Sachen anzugucken hier.
Schauen wir uns die Produkte noch an.
Alles klar. Vielen Dank.
Danke.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.